Manchmal scheint unser Leben von Zufällen, Umwegen und verpassten Chancen bestimmt zu sein, verlorene Dinge, unerwartete Begegnungen, Türen, die sich öffnen oder schließen. In der Geschichte von Saul wird deutlich, dass Gott mitten durch solche alltäglichen Ereignisse seinen Plan verfolgt. Ein Mann aus der kleinsten Stammesgruppe Israels, mit guten Voraussetzungen und doch einem gespaltenen Herzen, wird durch die Suche nach ein paar Eseln in die Königswürde geführt. Hinter dieser überraschenden Wendung steht nicht menschliches Kalkül, sondern Gottes Wille, sein Volk zu formen und seine eigene Königsherrschaft vorzubereiten. Sauls Herkunft, Gottes Wahl trotz menschlicher Maßstäbe. Saul tritt aus einem Stamm hervor, der sich selbst als klein und unbedeutend wahrnahm. Benjamin, der jüngste Sohn Jakobs, war von Anfang an mit Zerbruch und Schuldgeschichte verbunden, die Tragödie um die Rahel-Sippe, die beinahe Auslöschung des Stammes am Ende des Richterbuches, das Stigma eines Volkes, das nur durch Gnade weiterbesteht. Dass Gott seinen ersten König gerade aus Benjamin wählt, widerspricht den gewohnten Erwartungen. Nicht Juda, nicht Ephraim, nicht die starken und einflussreichen Stämme stehen im Vordergrund, sondern ein Randstamm mit zerrissener Vergangenheit. Hier beginnt die Pädagogik Gottes, er bindet sich nicht an menschliche Ranglisten, sondern schreibt seine Geschichte durch zerbrechliche Linien hindurch. Darin klingt schon an, was später Paulus formuliert, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Die Wahl Benjamins entlarvt die Sicherheit, die wir aus Herkunft, Größe oder Tradition ziehen, und öffnet den Blick für eine andere Logik. Gottes Plan ist nicht das Produkt idealer Voraussetzungen, sondern der Ausdruck seiner Freiheit und Treue. Sauls Vater Kisch war ein wohlhabender Mann. Das hebräische Wort für Reichtum kann hier auch mit Tapferkeit übersetzt werden. Kisch war also ein Mann, der reich an Besitz und vielleicht ebenso reich an Tapferkeit war. Gleichzeitig ist Saul nach menschlichen Maßstäben beeindruckend. Sein Vater Kisch ist wohlhabend und angesehen, Saul selbst ragt aus der Menge heraus, von der Schulter an aufwärts überragte er alles Volk. Sein Name erinnert daran, dass er erbeten ist, ein Echo auf Israels Wunsch nach einem König. Alles an seiner Erscheinung scheint zu sagen, hier ist die angemessene Antwort auf die Forderung des Volkes. Doch im Innern zeigt sich bald ein anderer Ton, Unsicherheit, die sich religiös tarnt, eine anfängliche Zurückhaltung, die mehr Furcht vor Menschen als Ehrfurcht vor Gott verrät, ein Herz, das stark um sich selbst kreist. Die Schrift verschweigt diese Spannung nicht. Sie zeigt einen Mann, in dem sich Geschenk und Gefahr kreuzen, Berufung und Eigenwille dicht nebeneinander liegen. Gottes Entscheidung, Saul zu gebrauchen, ist darum keine Bestätigung seiner inneren Qualität, sondern Ausdruck einer souveränen Absicht. Durch einen zwiespältigen König will er sein Volk erziehen und die Grenzen menschlicher Herrschaft sichtbar machen, wenn sie die Stelle Gottes usurpiert. So entsteht ein tröstlicher und zugleich ernster Horizont. Tröstlich, weil die Geschichte Gottes mit seinem Volk nicht an der Reife ihrer Leitfiguren hängt. Er bindet seinen Plan nicht an perfekte Charaktere, er ist größer als das Format der Menschen, durch die er handelt. Und ernst, weil dieselbe Souveränität Gottes uns nicht aus der Verantwortung entlässt, sondern unsere Motive ins Licht stellt. In Sauls Beginn spiegelt sich die Frage, wo stützen wir uns auf äußere Vorzüge, auf Ansehen, Herkunft, geistliche Größe, und übersehen, dass Gott auch durch Unscheinbares, Gebrochenes, Widerständiges seine Ziele erreicht? Die Geschichte Sauls lädt ein, Vertrauen von menschlichen Idealen weg und auf Gottes treues Handeln hin zu verlagern. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Diese Zusage gilt mitten in aller Ambivalenz menschlicher Werkzeuge und macht Mut, die eigene Biografie mitsamt ihrer Widersprüche in die Hände des Königs zu legen, der über alle Könige bleibt. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nicht ist, damit er zunichte mache, was ist, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Der hatte einen Sohn mit Namen Saul, stattlich und schön, es war kein schönerer Mann unter den Kindern Israels als er, von der Schulter an aufwärts überragte er alles Volk. Wer auf Sauls Herkunft und Auftreten schaut, erkennt, wie tief verwoben Gottes Handeln mit brüchigen Geschichten ist. Das nimmt dem eigenen Lebensweg nicht die Schwere, aber es nimmt ihm die letzte Ausweglosigkeit, weder ein belasteter Hintergrund noch eine glänzende Fassade entscheidet darüber, ob Gott mit uns Geschichte schreibt. Entscheidend ist, ob wir lernen, seine souveräne Wahl über unsere Maßstäbe zu stellen und ihm zuzutrauen, dass er auch durch das Kleine, Unscheinbare und Widersprüchliche seinen guten Plan voranbringt. Gottes Salbung durch alltägliche Umstände. Der Weg zu Sauls Salbung beginnt irritierend profan. Nicht ein himmlisches Gesicht ruft ihn, sondern die Eselinnen seines Vaters sind verloren gegangen. Ein alltäglicher Ärger, eine ökonomische Sorge und darin verborgen der Faden, an dem Gott Saul zu Samuel führt. Unter dieser Oberfläche entfaltet die Schrift eine feine Regie, die Initiative des Dieners, den Mann Gottes aufzusuchen, die vorhergehende Rede des Herrn an Samuel, das punktgenaue Zusammentreffen der beiden Männer. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt, heißt es. Was wie eine Kette zufälliger Ereignisse erscheint, wird zum Korridor, in dem Gottes Wille sich konkretisiert. Berufung wächst hier nicht aus einem spektakulären Durchbruch, sondern aus der Treue Gottes, der selbst das Verlorengehen von Tieren in seinen Plan einwebt. Dass Saul König wurde, geschah unter Gottes Souveränität durch den Verlust der Esel seines Vaters. Ich bin überzeugt, dass Gott diesen Verlust der Esel angeordnet hat, um Saul zum König über Israel zu machen. In der Begegnung mit Samuel gewinnt diese verborgene Führung eine sichtbare Gestalt. Samuel gießt Öl auf Sauls Haupt, küsst ihn und gibt ihm Zeichen, die seinen Weg bestätigen. Die äußere Salbung wird jedoch von innerem Handeln Gottes begleitet, und der Geist Gottes geriet über ihn, und er geriet in ihrer Mitte in prophetische Verzückung, und Gott wandelte ihm das Herz in ein anderes. Berufung ist nicht nur ein Auftrag, der von außen an einen Menschen herantritt, sondern eine innere Umgestaltung, die ihn überhaupt erst fähig macht, in diesem Auftrag zu stehen. Der Geist Gottes befähigt Saul zu einem Dienst, den er aus sich selbst nicht tragen könnte. Damit wird eine Linie sichtbar, die bis in das Neue Testament reicht, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Gleichwohl bleibt Sauls Antwort zwiespältig. Als sein Onkel nach der Begegnung mit Samuel fragt, berichtet er von den wiedergefundenen Eselinnen, verschweigt aber den entscheidenden Teil der Botschaft über das Königtum. Später versteckt er sich bei seiner öffentlichen Ausrufung unter dem Gepäck. Diese Gesten sind mehr als nur Bescheidenheit, sie verraten inneren Widerstand, Angst vor der Rolle, eine Haltung, die den Ruf Gottes nicht offen ins Licht treten lässt. Gottes Geist drängt Saul voran, aber er überfährt ihn nicht. Berufung bleibt Beziehung, ein Raum, in dem Gottes Wirken und menschliche Freiheit aufeinander stoßen. Gerade dadurch wird deutlich, dass Salbung und Ausrüstung kein Automatismus sind. Der dreieine Gott handelt souverän, aber er nimmt den Menschen ernst, mit seiner Geschichte, seiner Furcht, seiner Bereitschaft oder seinem Zurückweichen. In dieser Spannung liegt eine leise Ermutigung. Viele Erfahrungen der Führung Gottes sind nicht spektakulär, sondern in die Unordnung des Alltags eingewoben, verlorene Eselinnen unserer Pläne, unerwartete Begegnungen, verschobene Wege. Manches davon wird erst im Rückblick lesbar. Die Geschichte Sauls macht sensibel für die Möglichkeit, dass Gottes großzügiges Handeln uns längst voraus ist, während wir noch mit scheinbar nebensächlichen Dingen beschäftigt sind. Und sie stellt behutsam die Frage, ob das, was Gott salbt und bestätigt, auch in unserem Reden, in unserer Bereitschaft, im Mut zur Wahrheit sichtbar werden darf. Gottes Geist gibt ein anderes Herz, nicht um es zu verbergen, sondern damit es frei wird, ihm zu vertrauen. Dass er uns dazu ruft, ist kein Druck, sondern eine Einladung: Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst, ich will dich mit meinen Augen leiten. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und es geschah, als er seinen Rücken wandte, um von Samuel wegzugehen, da wandelte Gott ihm das Herz in ein anderes, und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. Und als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine Schar von Propheten entgegen, und der Geist Gottes geriet über ihn, und er geriet in ihrer Mitte in prophetische Verzückung. Gottes Salbung durchzieht in Sauls Geschichte gewöhnliche Umstände, innere Wandlung und den behutsamen Ruf zur Öffentlichkeit. Wer das auf sich wirken lässt, beginnt im eigenen Leben anders auf unscheinbare Verschiebungen und unbequeme Unterbrechungen zu schauen. In ihnen kann derselbe Gott am Werk sein, der Saul suchte, einer, der vorbereitet, befähigt und zugleich respektvoll wartet, bis unser Herz bereit ist, das Geschenk seiner Berufung anzunehmen und in seinem Geist zu gehen. Die Grenze menschlicher Königsherrschaft und Gottes erziehende Liebe. Als Saul durch das Los vor ganz Israel bestätigt wird, erreicht seine Berufung einen öffentlichen Höhepunkt. Samuel versammelt das Volk vor dem Herrn in Mizpah, und vor den Augen der Kinder Israels wird der Mann benannt, der ihr Verlangen nach einem König stillen soll. Da rief das ganze Volk: Es lebe der König, heißt es in 1. Samuel 10:24. Zugleich bleibt der Riss sichtbar, einige Söhne Belials verachten Saul, und er selbst verharrt in einem Schweigen, das noch nicht aus innerer Freiheit, sondern aus Unsicherheit gespeist ist. Schon der Beginn seiner Königsherrschaft trägt die Ambivalenz in sich, die seine weitere Geschichte prägen wird. Gott bestätigt ihn, berührt die Herzen tapferer Männer, die mit ihm gehen, und doch bleibt spürbar, dass hier eine menschliche Herrschaft entsteht, die von der Bitte des Volkes nach einem König wie alle Nationen gezeichnet ist. Samuel versammelte das Volk bei Jehova in Mizpah. Das macht deutlich, dass Saul von Samuel vor den Augen des Volk Israel zum König eingesetzt wurde. Warum lässt Gott das zu? Die Schrift deutet an, dass Saul eine erzieherische Rolle in der Geschichte Israels einnimmt. Als das Volk einen König fordert, warnt Samuel eindringlich vor den Konsequenzen: Der König wird nehmen, fordern, verwenden. Gott aber sagt: Höre auf die Stimme des Volkes, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. In diesem Spannungsfeld setzt Gott Saul ein. Er erfüllt die Bitte des Volkes, ohne seinen eigenen Willen preiszugeben. Sauls Herrschaft wird dadurch zu einem Spiegel, in dem Israel sehen soll, was geschieht, wenn ein Mensch, noch dazu ein innerlich Zerrissener, die Stelle Gottes als König einnimmt. Seine zunehmende Selbstbehauptung, sein Festhalten an der eigenen Position trotz klarer Worte der Korrektur, sein Zugriff auf Opfer und Machtfelder, die Gott vorbehalten waren, all das zeigt die Grenze menschlicher Königsherrschaft, wo sie Gottes Herrschaft verdrängt. Und doch ist Sauls Geschichte nicht nur dunkle Folie, sondern auch Durchgang. Durch sein Scheitern bereitet Gott den Weg für einen König nach seinem Herzen, David, und darüber hinaus für den Messias, den Sohn Davids. Die negative Erfahrung wird zum Teil eines größeren Lernprozesses. Gott erzieht sein Volk nicht in sterilen Idealszenarien, sondern mitten in der Realität von Fehlentscheidungen, falschen Wünschen und widersprüchlichen Leitern. Seine Liebe zeigt sich darin, dass er Israel in dieser Situation nicht aufgibt. Er begleitet, richtet aus, konfrontiert, tröstet und führt weiter. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Sauls Königtum ist Ausdruck dieser züchtigenden, aber nicht verwerfenden Liebe, eine schmerzliche Schule, in der das Volk lernt, Gottes Herrschaft höher zu achten als jede menschliche Alternative. Damit berührt Sauls Lebenslauf auch unsere Gegenwart. Wo setzen wir Vertrauen in sichtbare Größe, in Systeme, Strukturen oder auch in die Kontrolle über das eigene Leben, so, dass Gott faktisch an den Rand gedrängt wird? Wo bitten wir innerlich um einen König wie alle Nationen, weil uns die unsichtbare Herrschaft Gottes zu riskant, zu langsam, zu unberechenbar erscheint? Die Geschichte Sauls hält uns vor Augen, dass Gott solche Wege nicht immer verhindert, manchmal lässt er sie geschehen, um uns durch ihre Konsequenzen hindurch tiefer zu sich zurückzuführen. Das ist keine kalte Pädagogik, sondern eine Liebe, die uns ernst nimmt und die uns gerade über Umwege an das Ziel bringt, ihn als den wahren König zu erkennen. Indem wir sehen, wie er Israel durch Sauls Zeit trägt, wächst Zuversicht, dass er auch unsere verfahrenen, widersprüchlichen Konstellationen nicht sich selbst überlässt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, diese Zusage bleibt bestehen, selbst wenn die Menschen, denen wir Verantwortung anvertrauen, schwanken oder versagen. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk: Seht ihr, wen der Herr erwählt hat. Denn keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. Da rief das ganze Volk und sprach: Es lebe der König. Sauls Einsetzung macht sichtbar, wie Gott eine überwiegend negative Geschichte nicht als Endpunkt, sondern als Erziehungsweg nutzt. Das schützt vor naiver Idealisierung menschlicher Leitung, aber auch vor zynischer Bitterkeit. Wer im Licht dieser Erzählung auf eigene Erfahrungen mit unzureichender oder gebrochener Führung schaut, darf erkennen, Gott bleibt der eigentliche König. Er ist fähig, selbst schmerzhafte Kapitel in seinen guten Plan einzuweben und darin ein Vertrauen wachsen zu lassen, das sich weniger an Menschen und mehr an seiner unverrückbaren Treue festmacht. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch durch widersprüchliche Menschen und verwickelte Umstände deinen guten Plan mit deinem Volk verfolgst. Wo wir uns in Sauls Geschichte wiederfinden, in unserer Sehnsucht nach Anerkennung, in unserer Furcht vor Menschen oder in unserem Festhalten an eigener Sicherheit, bitten wir dich um ein erneuertes Herz, das sich deiner Herrschaft anvertraut. Lass uns erkennen, wo wir andere oder uns selbst an die Stelle deiner Königsherrschaft gesetzt haben, und begegne uns dort mit deiner barmherzigen Korrektur und heilenden Liebe. Stärke unser Vertrauen, dass du unsere Wege lenkst, auch wenn sie uns über Irrwege und Verluste führen, und dass deine Treue größer ist als unser Versagen. Fülle uns neu mit deinem Geist, damit wir in Aufrichtigkeit vor dir leben und unsere Hoffnung fest auf dich als unseren wahren König setzen. Amen.